Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Gemeinsam mit unserem Gast, das ist heute die neue Leiterin des Jüdischen Museums von Berlin, das ist Hetti Berg. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Frau Berg, seit 1. April im Amt. Sie kommen aus Amsterdam. Da unterstelle ich einfach, Sie sind eine geübte Fahrradfahrerin. Wie finden Sie denn Berlin so rein fahrradtechnisch?
Das ist sehr schön, um in Berlin Fahrrad zu fahren, weil es auch so viele Parke gibt und die Tiergarten und es gibt so viel Grün. So man kann oft eine Route nehmen durch einen Park. Und ich fahre fast jeden Tag und das macht mich sehr viel Spaß. Ist auch gut, ein bisschen außen zu sein. Die Fahrradfahrer sind weniger wild als in Amsterdam. In Amsterdam ist es wirklich manchmal schrecklich, wie die Fahrradfahrer im Verkehr sind. Und ich habe auch zum ersten Mal einen Helm gekauft hier in Berlin, weil es ist natürlich eine größere Stadt und größere Straßen. Aber ich glaube, die Autos nehmen wirklich die Fahrräder in Verzicht und geben mehr Raum als in Amsterdam.
Aber da trägt man keinen Helm.
Nein, in Amsterdam habe ich noch niemals einen Helm getragen, auch weil ich es gar nicht gewöhnt war. Aber ich habe in Amsterdam immer Fahrrad gefahren, mein ganzes Leben, weil ich habe niemals ein Auto gehabt vorher.
Autolos und mit Fahrradhelm. Hetti Berg, heute unser Gast hier im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur. Wie man in einem Museum startet, wenn keiner da ist und was sie sich erhofft und was sie gern erreichen möchte, das erfahren wir in dieser Stunde. Und ich hoffe, wir dürfen Hetti Berg auch ein bisschen kennenlernen dabei. Jeder von uns hat ihre Geschichten mit dem Lockdown. Aber bei unserem Gast, bei Hetti Berg, kam wirklich sehr viel zusammen. Seit dem 1. April leitet sie das Jüdische Museum in Berlin, hat also das Land, die tägliche Umgangssprache, die Arbeit gewechselt. Frau Berg, und dann kamen Sie an, Museum zu, im Prinzip auch keiner da. Da kam niemand dafür, aber die ersten Arbeitstage, die müssen sehr seltsam gewesen sein bei Ihnen. Erzählen Sie uns davon.
Ja, das war natürlich ganz anders, als ich erwartet hatte. Meinen ersten Arbeitstag habe ich eine Videokonferenz gegeben, um mich vorzustellen und Fragen zu beantworten. Und da waren mehr als 100 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen da, digital. Aber das war natürlich ja sehr, sehr fremd. Die meisten Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen haben von zu Hause gearbeitet. Aber es gab immer einige Personen, die da waren.
Sie kannten das Museum, diesen Liebeskindbau mit diesem charakteristischen, mit dieser charakteristischen Architektur, der zerborstene Stern. Ich habe mir vorgestellt, wenn man da neu ist und es ist noch niemand da, dass Sie womöglich auch etwas mehr Gelegenheit hatten, da ganz in Ruhe durchzugehen. Womöglich haben Sie sogar den Klang Ihrer Schritte gehört, war ja sonst keiner da. Gibt es in diesem Bau dann sofort so Gedankenspiele, da könnte man dies machen, da könnte man das machen?
Ja, es ist eine sehr besondere Erfahrung, natürlich überhaupt dieses Gebäude. Aber ein Museum lebt natürlich von den Besuchern. Um da herumzulaufen, ohne dass jemand da ist, ist natürlich auch sehr traurig. Mhm. Weil es ist so schön, wenn es so viele Gäste gibt, die es normalerweise gibt.
Das wuselige Publikum, das kommt aber hoffentlich wieder. Sie planen eine neue Dauerausstellung. Am 23. August wird sie eröffnet werden. Die haben Sie natürlich als Direktorin nicht mitgeplant, Frau Berg. Aber gibt es jetzt schon in dieser neuen Ausstellung einen Ort, einen Raum, der Sie ganz besonders berührt, wohin Sie uns in Gedanken vielleicht schon mal kurz mitnehmen mögen?
Ja, es ist eine sehr abwechslungsreiche und interessante, spannende Ausstellung und ich bin sehr glücklich damit. Was ich sehr schön finde, ist, dass es jedes Mal etwas anderes gibt und dass auch mit den Sehgewohnheiten der Besucher, dass da wirklich mitgespielt wird. Dass es einmal gibt es ja originale Objekte und kann man das alles ruhig ansehen. Ein anderes Mal ist es sehr viel Multimedia und auch virtuell, so mit einer 3D-Brille. Mit dieser 3D-Brille kann man 4 verschiedene Synagogen angucken oder da ihn bewegen in diese Synagogen räumlich. Und man spürt sich wirklich, als ob man in diese Gebäude da sind. Das sind 4 Synagogen, die zerstört geworden sind in den 30er Jahren mit der Kristallnacht. Und das ist Köln und Hannover und Glauken. Und das sind alle verschiedene Stile von Synagogen. So, das ist etwas, was sehr schön ist. Aber ich finde es immer sehr schwierig, eine Wahl zu machen. Es gibt auch einen Klangraum, wo man verschiedene jüdische Musik und wie klingt das Judentum eigentlich, dass man sich dort anhören kann. Und das ist von alter zeremonieller Musik bis heutige Popmusik. Mhm. So die ganze Range von Musik.
Es gibt auch einen ganz stillen Raum, der ist dem Schabbat gewidmet. Wie ist das, wenn man in den eintritt?
Ja, das ist, um wirklich sinnlich zu erfahren, was Schabbat bedeutet. Und Schabbat ist natürlich der 7. Tag. Und an dem 7. Tag gab es Ruhe. Und man schaltet sich dann ab von das normale Leben und den normalen Lauf der Dinge. Und in diesem Schabbatraum ist es sehr still. Man hört nur ein bisschen liturgische Musik und kann sich da hinsetzen, um das wirklich zu erfahren, physisch auch zu erfahren.
Also eine Ausstellung, die sich an alle Sinne wendet und auch an ein sehr gemischtes Publikum. Es war oft zu hören, Frau Berg, was man hätte zeigen können. Die Sammlung würde immer größer. Alltagsgegenstände, Kultur, Gegenstände, Kult, Artefakte, aber auch immer mehr Dinge, die an den Holocaust erinnern. Wo kommen die alle her? Wer steuert zu dieser besonderen Sammlung immer wieder neu was bei?
Ja, was sehr schön ist, ist, dass Juden, die in den 30er Jahren Deutschland und Berlin verlassen haben, dass sie selber oder ihre Kinder in der letzten fast 20 Jahre, dass das Museum gegründet worden ist, das Museum als einen Ort, um ihre Dokumente und um ihre Fotos und so weiter dort zu stiften. Deshalb haben wir ein sehr großes Archiv mit diesen persönlichen Dokumenten. Aber es gibt auch Menschen, die Gemälde oder Objekte aus der Familie stiften. Und wir kaufen natürlich auch Objekte für die Sammlung. Was sehr schön ist, ist, dass von der fast 1000 Objekte in die neue Dauerausstellung, 1000 Exponate, mehr als 70% aus der eigenen Sammlung ist. Und es ist natürlich sehr wichtig, auch die eigene Sammlung einer Museum zeigen zu können.
Und es ist ein Museum, das sich auf jüdisches Leben in seiner Gesamtheit bezieht, nicht nur auf oder nicht nur im ganz großen Schwerpunkt auf den Holocaust.
Nein, sicher. Es gibt hier fast 1700 Jahre deutsche Geschichte oder jüdische Geschichte hier in Deutschland. Und wir zeigen die ganze Geschichte von dem frühen Mittelalter bis heute.
Hetti Berg ist unser Gast, die neue Leiterin des Jüdischen Museums in Berlin. Niederländerin, 1961 geboren, in eine jüdische Familie, die ihren Glauben aber gar nicht so besonders praktizierte. Wie sind Sie sich eigentlich dessen gewahr geworden? Was sind so die ersten Erinnerungen, die Sie selber haben an jüdisches Leben?
Ja, ich bin in eine säkuläre Familie erzogen worden, wo mehr politisches Engagement wichtig war. Aber es ist natürlich immer sehr schwierig, diese Sache ganz zu trennen. Wir hatten zum Beispiel kein Schweinefleisch gegessen und die Familiengeschichte, die war natürlich auch anwesend. Ja, es hat auch nicht so eine ganz große Rolle gespielt, aber ja, es war nur bekannt und ich sah sehr dunkel aus und dann habe ich auch immer Fragen bekommen, so, wo kommst du her? Und ja.
Sie sind die Tochter von Überlebenden. Die Großeltern und die Eltern waren versteckt. Wer hat Ihre Familie versteckt, Frau Berg?
Das waren holländische Familien. Und das ist auch etwas, was mich manchmal gefragt wird, dass das Misstrauen in die Niederländer nach dem Krieg, aber weil unsere Familie versteckt worden war durch holländische Familien, deswegen hat die Familie überlebt. So, dann war es das Gegenteil, dass man auch Vertrauen hat in Menschen und wusste, dass nicht alle Menschen dasselbe sind und dasselbe reagieren. Deshalb gab es nicht so diese negative Bedeutung von der der ganzen niederländischen Gesellschaft.
Die direkte Familie hat überleben können, weil andere Familien ein großes persönliches Risiko auf sich genommen haben. Und zum anderen ist ihre Familie sehr klein, weil viele ermordet wurden. Wie ist das für ein junges Mädchen, ein Teenager in dieser Stimmung aufzuwachsen? Was für ein Klima schafft das?
Meine Familie war sehr positiv und habe immer nach vorne geguckt. Es gab Fotos von Familie, die ermordet worden war, aber die war so ein bisschen bei meinen Großeltern versteckt. Und wenn ich dann nachfragte, hat meine Großmutter gesagt, da muss man gar nicht nachgucken, man muss vorausgucken, das ist alles nur Elend. Und man muss sich da nicht mit beschäftigen. Man muss mit positiven Sachen sich beschäftigen.
Das gibt Kraft, ist ja zum anderen aber auch so ein typischer Abwehrmechanismus der Überlebenden. Sie gehören zur zweiten Generation und das sind ja oft sehr rücksichtsvolle Kinder. Die wissen ja, das soll ich die Oma lieber nicht fragen, da spricht die Oma lieber nicht so von. Irgendwann haben sie es aber doch wissen wollen.
Ja, das ist sicher so und das ist auch ein Muster, das man bei sehr vielen Menschen von meiner Generation sieht und das ich auch gemeinsam habe mit sehr vielen Freunden, dass dann an einigen Moment man doch neugierig ist und selber diese Fragen beantworten will. Das ist vielleicht auch eine Erklärung, warum ich im Jüdischen Museum in Amsterdam angekommen bin, weil dies mich sehr interessiert hat und diese jüdische Geschichte und auch Kultur.
Sie haben ganz jung schon Hebräisch gelernt. Das nimmt sich auch nicht jeder vor.
Nein, das war auch etwas, und das war auch schön, dass meine Eltern lassen uns wirklich frei in was wir machen wollten. Sie haben uns das nicht etwas aufgedrungen. Und ich wollte gerne Hebräisch lernen, weil ich nach Israel fahren würde in den Sommerferien, auch um unsere Familie dort zu besuchen. Und dann habe ich private Stunden genommen in Hebräisch und meinen Eltern fanden das alles okay.
Vor dem Studium lag aber noch eine ziemlich konzentriert angegangene Ausbildung zur Balletttänzerin, die man heute noch ein bisschen sieht, wenn sie gehen, wenn sie stehen, wenn sie sitzen.
Das hoffe ich.
Warum haben Sie aufgehört?
Ich hatte damals Bildung gemacht, um Tanzlehrerin oder Ballettlehrerin zu werden. Und ich bin aufgehört, weil das mich intellektuell nicht genug stimuliert hatte. Und ich auch nach vier Jahren dieses Studium auch gedacht hatte, um mein ganzes Leben junge Mädchen zu lehren, wie sie stehen sollen und so weiter. Das hat mich dann doch nicht mehr so inspiriert.
Aber was können Sie von der Tanzausbildung heute noch gebrauchen in Ihrem Leben?
Ja, ich habe dadurch eine ziemlich gute Ausdauer und auch Disziplin. Ich glaube, das sind Sachen, die man nicht verliert. Ich habe Ballett gemacht, seit ich 4 Jahre alt bin, glaube ich. Und ja, das nimmt man in sein Leben mit. Und ich liebe auch immer noch sehr zu bewegen und zu tanzen.
Aber dann haben Sie für die intellektuelle Inspiration studiert, Theaterwissenschaften, Kulturwissenschaften, aber auch Hebräisch und Jiddisch. Damals schon so ein bisschen den Traum gehabt, ich gestalte mal das jüdische Kulturviertel, das Amsterdam hat, mit. Das haben Sie ja dann 30 Jahre gemacht, ein ganzes Berufsleben. War das schon ein Traum während dieser?
Überhaupt nicht. Ich bin ja wirklich beim Zufall ins Jüdische Museum wegen ein Praktikum gekommen und dann bin ich niemals weggegangen bis letzten April, nach mehr als 30 Jahren.
Aus dem Zufall wurden 30 Jahre. Für Hetty Berg. Ich habe mich auch gefragt, Frau Berg, ob Sie das ein bisschen nährt, dieser Kontext. Also Ihr Jüdischsein und Ihre Arbeit für diese Kulturinstitution ist ja nicht Voraussetzung, um als Museumsfrau eine gute Arbeit zu machen, jüdisch zu sein, aber vielleicht ist es noch so ein zusätzlicher Quell.
Wenn ich angefangen bin, war es natürlich sehr wichtig, weil ich mein Jüdischsein gestalten konnte durch diese Arbeit. Und natürlich nach so vielen Jahren spielt das eine andere Rolle, aber es hat mich immer genährt und ich glaube auch, dass das auch meine Arbeit nährt, dass ich jüdisch bin, aber das qualifiziert mich natürlich nicht für so eine Stelle, weil
Klar, ja. Das sind Managementfähigkeiten und Studium und so. Aber trotzdem, ich dachte, innerlich ist das auch ein roter Faden durch ihr Leben. Ich meine, man bleibt ja nicht immer 30 Jahre bei einer Institution.
Und das motiviert mich natürlich auch, um diese Arbeit zu machen.
Hetty Berg ist unser Gast. Sie hat 30 Jahre lang für das Jüdische Historische Museum von Amsterdam gearbeitet, bis sie vor kurzem nach Berlin gewechselt ist. Heißt das, Sie haben in Amsterdam von der Praktikantin bis zur Chefin alles durchgehabt?
Ja, immer in das inhaltliche Bereich. So zuerst als Assistent, Konservator, Kuratorin und später als Kuratorin und dann als Manager von den inhaltlichen Bereichen und so weiter. Und was sehr schön war in Amsterdam, es gab immer wieder neue spannende Aufgaben. Und wir haben auch einmal das ganze Museum neu erfasst und dann war ich die Projektleiterin davon.
Und man muss, glaube ich, dazu sagen, dass das in Amsterdam nicht so ein einzelnes Haus ist, wo man reingeht, sondern es ist ein ganzes kleines städtisches Quartier.
Ja, das ist später gekommen. Das war seit 2010 haben wir das jüdische kulturelle Viertel so genannt, weil man hatte schon eine Holocaust-bezogene Location. Und dann kam ein Kindermuseum dazu und dann kam auch noch die portugiesische Synagoge, die seit 1675 eine Synagoge ist, wo auch noch jetzt die portugiesische Juden ihre Dienste haben, so eine funktionierende Synagoge mit einer 400 Jahre alten Bibliothek. So, es gibt sehr, sehr viel und jetzt auch noch ein neues Holocaust-Museum, Nationales Holocaust-Museum. Und all diese fünf Orte kann man mit einem einzelnen Ticket besuchen. Und ja, das ist natürlich sehr schön, all diese verschiedenen Angebote für das Publikum.
Angebote für das Publikum. Sie haben mal eine Ausstellung gemacht, den Titel möchte ich doch mal nennen, vielleicht versteht man noch ein bisschen auch von Ihnen. Heroes, Freaks und Super-Rabbis. Frau Berg, was um Himmels Willen ist der Unterschied zwischen einem Super-Rabbi und einem Normal-Rabbi?
Ein Super-Rabbi, das ist ein Rabbi in der Comics, der wie die Superheroes sehr außergewöhnliche Sachen machen kann und sehr viele Situationen retten kann. Das war eine sehr schöne Ausstellung über die jüdische Geschichte in Comic-Book-Art und die hat sehr viele Orte in der Welt angetan und auch in Berlin.
Wobei ein Rabbi im Judentum ja ein Schriftkundiger ist, den man um Rat fragt, aber man ist nicht dienstverpflichtet, dann genau das zu tun, was er sagt, oder? Eine Religion, die ständig diskutiert.
Die Diskussion ist sehr zentral und das Fragen stellen und diskutieren und dass es sehr viele Antworten gibt in der ganzen Jahrhunderte des Judentums, das ist wirklich ein zentrales Punkt.
Wir hatten neulich Andreas Nachhammer zu Gast, der sagte, eine jüdische Gemeinde, die sich nicht streitet, die nicht diskutiert, ist keine jüdische Gemeinde. Würden Sie da einschlagen?
Ja, das ist auch immer, dass man sagt, zwei Juden, drei Meinungen.
Frau Berg, was hat eigentlich Ihre Familie dazu gesagt, dass Sie nun ausgerechnet einen Job in Berlin übernommen haben?
Meine Mutter lebt leider nicht mehr und bei meinem Vater hab ich ein bisschen gefürchtet, das zu erzählen, dass ich hier hinginge, dass er gesagt hätte, oh, warum Deutschland? Aber er war sehr, sehr froh und er war auch wirklich stolz darauf, dass ich diese wichtige und schöne Stelle jetzt besetzen darf und auch meine Kinder und Freunde, jedermann hat sich sehr darüber gefreut.
Sie selbst, Frau Berg, gehören ja, wenn ich es richtig weiß, seit vielen Jahren zur liberalen jüdischen Gemeinde in Amsterdam. Und das liberale Judentum hat ja Wurzeln in Berlin, also spätestens seit der Aufklärung, zum Beispiel eben durch den Philosophen Moses Mendelssohn. Ist das für Sie auch persönlich ein emotionaler, ein roter Faden, eine Verbindung, die Ihnen wichtig ist?
Was schön ist, ist, dass in diese liberale jüdische Gemeinde in Amsterdam, wo ich seit meinem 20. Mitglied bin, dass es viele Juden aus Berlin gab, weil das waren die Gründer dieser Gemeinde. Und so in diese frühen Jahre lebten diese Menschen noch, die natürlich in der 30er Jahre nach den Niederlanden gekommen waren. So, es gab da schon so diese deutsche Wurzeln von der Gemeinde. Und weiter war es für mich mehr, ja, doch ein großer Schritt, um nach Berlin zu kommen, weil es ist natürlich ganz anders, ein Museum zu leiten in Deutschland, ein nationales Museum, jüdisches Museum in Deutschland, als da in das jüdische Museum in Amsterdam zu arbeiten. Der Kontext und die Geschichte ist natürlich ganz anders.
Man wird auch anders beäugt.
Das auch, ja. In Deutschland, das ist natürlich auch ein positives Punkt, dass es ein sehr wichtiges Museum ist und dass es auch eine wichtige Rolle in Gesellschaft spielen soll.
Zugleich ist das im heutigen Berlin ja sehr divers. Es gibt viele junge Leute, die sind aus Israel gekommen, um in Berlin zu leben. Es gibt viele Migranten, vor allem aus der früheren Sowjetunion. Einige von denen haben überhaupt keine innere Beziehung mehr zu ihrem Jüdischsein. Andere sind sehr orthodox. Es ist wirklich eine unglaublich heterogene Struktur in den Berliner jüdischen Gemeinden. Wird sich diese Situation, also auch die Situation von Migration im jüdischen Museum widerspiegeln, also zum Beispiel in der neuen Ausstellung?
Ja, das spielt sicher eine, das hat sicher einen Platz dort, weil wir auch gern etwas zeigen über das jüdische Leben heute und wie Juden und Juden heute ihr Judentum erfahren. Und es gibt über diese Evrei, diese russischsprachige Juden, gibt es einen Teil, es gibt in diese zweite Generation, diese Immigranten, sehr viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen. Mhm. Und wir zeigen diese große Menge von Büchern, die publiziert sind. Und die Dauerausstellung, das Ende der Dauerausstellung ist ein Schlusschor, wo man 50 verschiedene Jüdinnen und Juden heute sehen und hören kann, die Aussagen geben über, wie es ist, als Jüdin oder Jude hier zu leben in Deutschland, ob sie religiös sind oder ob sie koscher essen und so weiter. Und das ist das Ende der Dauerausstellung. Und dann sieht man wirklich diese Vielfalt.
Müssen Sie als Chefin oder möchten Sie als Chefin eigentlich in all diese grundverschiedenen Diskurse auch in der Stadt, ich habe es kurz beschrieben, also junge Leute aus Israel, Leute aus der Sowjetunion, die kaum Bezug haben zu ihrem Glauben und welche, die sehr orthodox sind. Möchten Sie in alle Richtungen Ihre Fühler ausstrecken als Chefin des Museums?
Ja, das war auch eine der Sachen, die mich angezogen haben, um nach Berlin zu kommen, weil das ist sehr spannend, dass man so eine Vielfalt von verschiedene Initiativen auch hat. Es sind nicht nur die Juden und Jüdinnen in der jüdischen Gemeinde, aber es ist eine große Gemeinschaft darüber hinaus, die auch eine große Menge von Initiativen haben. Und ich möchte auch gern dazu ein Podium bieten in das jüdische Museum. Und ich habe auch, wenn ich hier in 2017 schon 7 Monate gelebt habe, habe ich auch schon viele Leute kennengelernt und in sehr verschiedene Orte, jüdische Festen gegangen und in Synagogediensten. Und ja, das ist wirklich sehr spannend.
Hetty Berg ist unser Gast. Sie fängt neu an als Leiterin des Jüdischen Museums zu Berlin mit einer neuen Dauerausstellung. Sie fängt neu an, das betone ich jetzt mal. Es gab nämlich im vergangenen Jahr viel Streit um dieses Haus. Sie, Frau Berg, kommen jetzt von außen. Das ist immer eine neue Chance. Und ich will das jetzt auch nicht im Einzelnen nochmal aufdröseln. Es ging darum, was jüdisches Museum soll, nicht soll, was es darf, was es nicht darf, wie tagesaktuell es sein sollte, auch wie es sich zur politischen Situation in Israel positioniert. Da gab es viel Knatsch, auch Erbitterung. Aber selbst wenn wir es nicht aufdröseln, um diesen Grundkonflikt, wie stelle ich ein jüdisches Museum auf, in dieser Zeit, um diesen Grundkonflikt, kommen Sie als neue Leiterin ja nicht herum. Ihre Arbeit ist, wie Sie sie drehen und wenden, immer auch politisch. Wie ist da, Frau Berg, Ihr innerer Kompass? Wie gehen Sie das an?
Ja, ich denke, dass die Museumarbeit ist immer politisch, aber da gibt es einen Unterschied, dass es soll sich nicht mit tagespolitischen Themen beschäftigen, aber ein Museum muss eine soziale und gesellschaftliche Rolle spielen. Und ich hoffe, dass auch in diese immer mehr polarisierte Gesellschaft das Museum ein Ort sein kann für offene Debatte und offene Miteinander, wo man wirklich auch mit Respekt und kontextuellen Vertiefung diskutieren kann, weil alle Themen, die wir in das Museum behandeln, wie Ausgrenzung und Zugehörigkeit und Diversität und Identität, das sind alle Themen, die in die ganze jüdische Geschichte eine Rolle gespielt hat, weil es ist immer die Beziehung zwischen die Juden und die nicht-jüdische Umwelt und dann hier in Deutschland. Und das sind all diese wichtige Fragen sind auch die wichtige Frage von heute. So, das ist auch die Relevanz unseres Museums.
Es gab zum Teil schon skurrile Eingriffe, als der israelische Ministerpräsident forderte, man solle dem Jüdischen Museum in Berlin die Gelder entziehen, also aus Israel heraus. Das war schon fast skurril. Sie haben dann sofort betont, wir sind ein Bundesmuseum. Was ist daran besonders? Sie lassen sich nicht reinreden.
Ich glaube, ich muss das Museum dafür schützen, dass es nicht durch irgendeine Richtung oder Partei instrumentalisiert wird. Und das Museum ist da, um die Vergangenheit und Gegenwart der jüdischen Kultur und das jüdische Leben in Deutschland zu zeigen und auch die heutige komplexe Themen aufzugreifen und dafür einen zuverlässigen und auch geschützten Raum zu bieten.
Ich sagte schon, das ist jetzt ein Neuanfang. Das war sehr aufgeladen, das war sehr polarisiert. Sagt dann eine Frau wie Hetty Berg mit ihrem holländischen Hintergrund vielleicht dann auch erstmal ruhig Blut, erstmal Kopje Koffee?
Ja, Kopje Koffee oder Kopje Tee. Das auch, was ich glaube, was sehr wichtig ist, ist so eine Zeit ist natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr schwierig. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, dass es wieder Vertrauen gibt und Ruhe und dass wir eine solide Richtung für die Zukunft ausarbeiten. Und dazu brauche ich natürlich auch noch ein wenig Zeit.
Sie haben ja einen Kollegen in Berlin, Paul Spieß, den Leiter des Stadtmuseums, der war auch schon bei uns zu Gast. Zwei Amsterdamer, zurzeit in Berlin, schon Verbindung geknüpft?
Ja, ich kenne Paul Spieß sehr gut aus Amsterdam. Wir waren dort auch natürlich Kollegen. Und ja, ich habe ihm schon gesprochen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit seinem Museum, aber auch mit das Deutsches Historisches Museum.
Ich frage mich natürlich, gibt es eine spezifisch holländische Form des Ausstellungsmachens, von denen Sie in Deutschland ein bisschen was einpflanzen wollen?
Die Museen in den Niederlanden haben einen sehr guten Ruf. Die Gestaltung ist immer auch sehr, sehr gut und wie mit diesen neuen Ausstellungsmethoden gearbeitet wird. Aber ich glaube auch, dass die niedrigschwellige Weise von Arbeiten und auch eine Hierarchie nicht so festzuhalten, das sind natürlich auch holländische Kennzeichen, die mich auch sehr gut liegen.
Frau Berg, hat Ihnen Ihr Kollege schon gesagt, was er hier alles seltsam findet als Holländer?
Noch nicht.
Dann müssen Sie noch eine Kopje Koffee zusammen trinken. Ein Lieblingsprojekt, das kann man glaube ich sagen, haben Sie schon in Ihrer neuen Aufgabe, die Anoa, die Arche Noah für Kinder im Jüdischen Museum. Was erhoffen Sie sich davon, Frau Berg, wenn lauter Kinder durch diese Arche Noah krabbeln und toben?
Ja, das ist an der andere Seite der Straße, wo auch die Akademie der Museum ist, in der vormalige Blumengroßmarkthalle. Und das ist ein ein wunderschöner Ort für Kinder von 3 bis 10 Jahren. Und der Ausgangspunkt ist der Geschichte der Arche Noah, das natürlich aus dem Torah, aus dem Judentum, aber das auch in der Koran und in das Christentum eine Rolle spielt. Und wir hoffen, mit dieses neue Angebot auch mehr vernetzt zu sein in der Nachbarschaft und in der Kiez und auch für Berlin ein familienfreundliches Angebot zu haben.
Die Nachbarschaft ist sehr muslimisch, wenn ich das richtig weiß.
Das ist eine gemischte Gegend und es wohnen also sehr viele verschiedene Menschen zusammen.
Also schon die Hoffnung, dass da christliche, muslimische, atheistische, jüdische Kinder gemeinsam in deiner Arche Noah spielen, habe ich mir zumindest gedacht, dass der Traum dahinter steckt.
Ja, sicher, aber nur alle, so ohne Rücksicht auf den Hintergrund. Und man kann dort, es gibt so eine Vermittlung, eine Bildungsarbeit, dass mit den Kindern wirklich auch gespielt wird mit, was heißt das, der Schöpfung und Nachhaltigkeit und wie leben wir zusammen auf der Arche Noah, aber natürlich auch in unserer eigenen täglichen Umgebung. Und wir hoffen damit wirklich auch mehr zu verankern in der Stadt.
Ihre eigenen Kinder sind erwachsen. Gibt es eigentlich so, ich sag mal, Testkinder zum Ausprobieren, ob das, was die Erwachsenen sich ausgedacht haben, die Kinder auch begeistert?
Das Schöne ist, dass nicht nur die Erwachsene sich etwas ausgedacht haben, aber dass es einen Beirat von Kindern gegeben hat, die jeden Monat einen Tag zusammengekommen sind und von das erste Konzept haben sie alles mitgedacht und auch dieser Name an Noah kommt von den Kindern und sie haben auch andere Ideen gegeben, die auch ausgeführt sind. So von Anfang an hat
alles geprüft.
Ja, ist alles geprüft, aber auch um sicher zu sein, dass das die Kinder anspricht.
Ihr Mann, Frau Berg, ist ein sehr bekannter Fotograf. Der Fotograf und die Museumsfrau, beide müssen ja schon von Berufswegen ganz genau hinschauen, den Blickwinkel finden, jeder für seine Aufgabe. Ich habe mich gefragt, wenn Sie gemeinsam spazieren gehen, ändert das den Blick? Also das der eine zum anderen, können Sie sich gegenseitig helfen?
Ja, natürlich. Und wir haben auch sehr viele gemeinsame Interessen. Und mein Mann hat auch schon die letzte Wechselausstellung, die es gab, bevor das Museum für die Neue Dauerausstellung ganz geschlossen war, war von meinem Mann. Das war Displays. Und seine Arbeit ist auch in der Sammlung des Jüdischen Museums.
Hetty Berg, seit wenigen Monaten erst in Berlin. Haben Sie manchmal Heimweh nach Amsterdam?
Ja, natürlich. Und ich habe viele Schallplatten von Tracy Chapman gehabt, wenn ich jung war. Und ich kenne dieses Lied sehr gut. Ich habe auch ein bisschen Heimweh, weil ich weniger nach Hause gehen konnte als gedacht vorher. Wegen Corona, ja. Mehr meine Freunde und Kinder und Vater zu sehen. Aber weiter gefällt es mir hier in Berlin sehr, sehr gut. Und auch, dass man so leicht nach außen gehen kann und all diese wunderbaren Seen, wo man schwimmen kann.
Haben Sie irgendwas mitgebracht aus Amsterdam, was typisch Holländisches, auf das Sie nicht verzichten mögen?
Das weiß ich nicht.
Ich habe gefragt, es gibt ja etwas, was die holländische Frühstücksfraktion scheidet in Fans oder Verächter. Unemotional ist da, glaube ich, niemand. Bei Hageslag, diese Schokoladenstreusel. Entweder man liebt sie oder man hasst sie. Zu welcher Fraktion gehören Sie?
Ich liebe es, aber ich esse es schon seit Jahren nicht mehr. Weil ich versuche, nicht so viel Süßes zu essen.
Das ist sehr vernünftig. Hetty Berg, seit April Leiterin des Jüdischen Museums Berlin, das am 23. August dann endlich seine neue Dauerausstellung präsentieren wird. Alles Gute, gutes Weiterankommen für
Vielen
Sie
Dank.
Hier in Deutschland und in Berlin und eine glückliche Hand für Ihr Amt, Frau Berg.
Vielen Dank, Rotti.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.